So, also, ihr erkennt mich, glaube ich, schon, die meisten jedenfalls. Ich komme aus der Gemeinde in Niederramstadt, da eine der Ältesten, und darf ab und zu mal bei euch predigen. Das freut mich sehr. Falls ihr euch wundert, dass meine Stimme heute ein bisschen anders klingt als sonst, ich hatte gestern noch nicht gewusst, ob ich heute kommen könnte, weil ich quasi die Grippe erwischt hatte, aber heute ging es doch wieder wesentlich besser. Und deswegen bin ich froh, heute bei euch zu sein. Halte aber trotzdem gerne ein bisschen Abstand von euch. Dass jetzt nicht noch irgendwas direkt nachkommt. Thema, ich habe das hier mal an die Wand geschrieben, ist Römer 7. Und zwar der ganze Römer 7. Und den lese ich jetzt erstmal teilweise zumindest vor. Ich habe dabei aber eine Unterstützung, nämlich von der Anna Felicitas Hausmann und der Miriam Hauer, die helfen mir uns dabei, den Text vorzuschreiben. Also Römer 7, ich lese vor, Vers 1. Und geht ganz Kapitel. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt? Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetz frei, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott fruchten. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um den Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden. Da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Menschen. Was wollen wir nun sagen? so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Segen sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Vor ein paar Jahren habe ich, weil ich Übergewicht hatte, ein Ernährungsumstellungsprogramm mitgemacht. Innerhalb von wenigen Monaten habe ich dabei über 13 Kilo abgenommen. In dieser Zeit hielt ich mich streng an die Regeln, die der Arzt mir vorgegeben hatte. Manche hatten das vielleicht auch gesehen damals. Und ich habe mich dabei richtig gut gefühlt. Ich hatte endlich kapiert, wie das geht mit dem Abnehmen. Unterbrochen wurde das Programm dann dadurch, dass ich eine Reise nach Polen machen musste. Einmal im Jahr haben wir von unserer Hochschule aus da einen Workshop, den wir gemeinsam verbringen. Und als ich danach wieder weitermachen wollte, stellte ich fest, ich bekomme das nicht mehr hin. Ich habe mir zwar immer wieder vorgenommen, mich streng an diese neuen Essensgewohnheiten zu halten, weil man muss das ja wirklich komplett umstellen. Das ist ja nicht nur meine zeitliche Diät, sondern es ist eine komplette Umstellung, wenn man das machen will. Aber immer wieder bin ich schwach geworden. Und zuerst habe ich mir gesagt, ich weiß ja, wie das geht. Und wenn ich es heute nicht einhalten kann, dann eben morgen. Aber am nächsten Tag waren dann doch die Kekse oder die Schokolade oder das Glas Wein am Abend oder der Heißhunger beim Fernsehen doch stärker. Und allmählich ist das Ganze dann gekippt. Nicht nur, dass die Kilos nach und nach wiedergekommen sind und auch noch ein paar mehr mitgebracht haben, sondern in mir setzt sich so eine merkwürdige innere Schwäche, so das Gefühl, nicht schaffen zu können, was ich mir vorgenommen habe. Und wer das kennt, weiß, dass das was total Lähmendes ist, wenn man so ein Gefühl hat. Ich denke, es gibt bei vielen von uns solche heimlichen Punkte, an denen sie merken, da kommen wir nicht weiter. Wir wissen da eigentlich genau, was wir tun sollen, und schaffen es aber nicht. Und jetzt wäre das Ganze ja gar nicht so schlimm, wenn es sich dabei nur um Dinge handeln würde, die nicht so wichtig sind. So nebensächlich kann man reden, aber es gibt auch Sachen, die sind viel wichtiger. Sei es zum Beispiel der Streit mit dem Ehepartner, gerade dann, wenn man sich, meistens genau dann, wenn man sich vorgenommen hat, eben mal wirklich liebevoll mit ihm zu gehen. Oder Drückebergerei vor der Arbeit, oder wenn man übermäßig fernsieht, oder Unlust zur stillen Zeit oder zum Beten, das sind alles Dinge, die vielleicht in bestimmten Rahmen sind, nicht so ganz groß erscheinen, aber es gibt auch viel schlimmere Dinge, wo wir einfach merken, wir sind gebunden und kommen da nicht raus. Wir wissen da eigentlich genau, was wir tun sollen, und tun es nicht, mit teilweise dann auch deutlich sichtbaren Schäden. Jetzt ist es richtig gut, kann man denken, dass Paulus das ja genauso beschrieben hat, wie er eben gehört. Er kennt das also auch, und dann ist es ja nicht so schlimm. Scheinbar gehört das so zum Leben als Christ dazu, dass wir Dinge tun, die wir nicht tun sollen, und umgekehrt Dinge nicht tun, die wir tun sollen. Dann muss man sich halt, muss man denken, damit arrangieren. Die Frage ist das wirklich so? Also diese Situation, die wir eben auch so plastisch nochmal zu Augen gestellt bekommen haben, ist das die Situation des Christen, der in enger Verbindung mit Gott lebt? Ist das die Situation? Ist es also für einen Christen normal, solche passierenden Erfahrungen zu machen? Ich würde vielleicht mal zwischendrin kurz euch mal fragen, wer hat denn auch schon mal solche Erfahrungen gemacht, dass er oder sie genau wusste, was zu tun ist und es aber nicht getan hat? Das vielleicht auch mal sagen. Ja, vielen Dank. Also, das habe ich mir gedacht. Und deswegen ist das also nicht eine Frage, die rein theoretisch ist, sondern das ist eine Frage, die wirklich uns angeht. Und da müssen wir uns dann doch einfach mal fragen, was steckt dahinter? Und auch die Frage, können wir dem nicht irgendwie entkommen? Kann das nicht anders werden? Und um das mal genauer anzugucken, müssen wir uns ansehen, was Paulus in den ersten 6 Kapiteln von Römerbrief gesagt hat. Jetzt braucht ihr keine Angst haben, ich werde die nicht alle vorlesen. Ich werde aber in kurzen Worten das zusammenfassen und habe das auch so ein bisschen grafisch gemacht. Und jetzt hoffe ich, dass es nachher lesbar ist und nicht zu klein wird. Also, was sagt Paulus in den ersten 6 Kapiteln? Da wird also praktisch beschrieben, wie es dazu kommen konnte. Paulus sagt in Römer 1, wenn ein vernünftig denkender Mensch sich die Welt ansieht, dann muss er ganz klar erkennen, dass hinter dem allen, was geschaffen ist, ein Schöpfer steht. Das ist ein gewaltiger Schöpfer, ein großer Schöpfer. Er sagt wörtlich in Römer 1, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt durch Nachdenken wahrgenommen. Doch obwohl die Menschen Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Also, jetzt kann man das vielleicht folgendermaßen zusammenfassen. Der Mensch, ich habe das mal da hingeschrieben, der Mensch kann Gott an der Schöpfung erkennen, er ehrt und dankt Gott aber nicht. Das steht da. Für alle, die nicht wissen, das steht da. Er kann ihn erkennen, aber er ehrt und dankt Gott nicht. Und dann schreibt Paulus weiter, dass das Gott zornig macht. Das heißt also, seitdem steht der Mensch unter dem Zorn Gottes, weil er Gott nicht ehrt und ihn nicht als Gott anerkennt. Und dann schreibt der Paulus das auch noch im Römerbrief, was dann die Folgen sind, nämlich dass Gott den Menschen seinen Begierden und seinen Leidenschaften, also seinen selbstsüchtigen Wesen nun einfach überlässt. In Römer 2 sagt er, es gibt am Ende ein Gericht Gottes. Und was wir gar nicht gerne hören und was wir einfach manchmal möglichst so schicken wollen, aber Paulus sagt das ganz klar und an anderen Stellen in der Bibel steht es ja auch drin, es gibt ein Gericht Gottes. Gott richtet danach, wie die Menschen gelebt haben. Und er wird so sein, dass die nach dem Guten gestrebt haben und nach der Wahrheit gehandelt haben, dass die ewiges Leben und Herrlichkeit und Ehre und Frieden haben, also das steht da unten in ein bisschen gelb, ewiges Leben, Herrlichkeit, Ehre und Frieden. Ich habe jetzt einfach mal die Worte zitiert, die der Paulus da nennt. Und für die, die da nicht danach gelebt haben, Angst, Zorn und Grimm. Also für die, deren Herzen verstockt sind und die der Wahrheit ungehorsam sind, die selbstsüchtig sind und böse. Das steht da unten rechts, also mit diesem Rot. Angst, Zorn und Grimm und Drangsal für die, die verstockt sind. Und er sagt auch ganz klar, äußere Frömmigkeit. Also wenn wir so versuchen, mit äußeren Frömmigkeitsregeln mit umzugehen, das wird nicht funktionieren. Also, das reicht nicht. Geht ihm nicht hin. Dann geht Paulus weiter in Römer 3 und sagt, Gott, der wahrhaftig ist, der richtet also die Welt. Kein Mensch kann von sich aus in diesem Gericht bestehen. Kein Mensch ist nämlich gerecht in Gottes Augen. Weil nämlich alle Menschen von dem abgewichen sind, was Gott wollte und was er seinem Volk durch das Gesetz, was er ihnen gegeben hat, klar gemacht. Habe ich das mal da ergänzt? Also, da steht, der Mensch erkennt seine Sünde nicht, das werden wir in einem späteren Zusammenhang auch sehen, und deswegen gibt Gott das Gesetz. Und damit hat er dem Menschen klar gemacht, was er eigentlich will, was er eigentlich muss für den Menschen. Aber selbst wenn man versucht, das Gesetz einzuhalten, dann kann man dadurch nicht vor Gott gerecht werden, weil nämlich jeder doch das Gesetz übertritt. Also, der Mensch erkennt seine Sünde, er kommt aber nicht dagegen an. Und deswegen geht da so ein dicker Pfeil in diese rechte untere Ecke, wo es eben in diese Drangsalen soll. Also ich zitiere das einfach erstmal nur den Paulus, also nicht, dass ihr denkt, ich mache jetzt was eigentlich. Ja, das Gesetz hat nur einen einzigen Vorteil. Also man kann nicht dadurch, dass man das Gesetz einhält, vor Gott gerecht werden, sondern das Gesetz hat nur einen einzigen Vorteil. Es macht nämlich die Sünde überhaupt erst nicht. Und es erschafft die Erkenntnis des. Und jetzt hat Gott aber eingegriffen. Er hat diesen dicken Pfeil nach rechts unten unterbrochen, nämlich indem er Jesus geschickt hat. Er hat seinen Sohn Jesus stellvertretend für den Menschen in den Tod gegeben. Also das, was die Menschen verdient hätten, das hat er seinen Sohn erleiden lassen, sodass der Gerechtigkeit für Mühe getan worden ist. Und das bedeutet, dass jetzt jeder, der an Jesus glaubt, und der auch da glaubt, dass Jesus das für uns getan hat, dass der in den Augen Gottes gerecht ist. Diese Gerechtigkeit Gottes kann man aber nur dadurch erreichen, dass man durch den Glauben an Jesus erreicht. Man kann das also nicht erreichen, indem man irgendwas tut oder so, sondern einfach, dass man das in Anspruch nimmt, was Jesus getan hat. Also ich lese mal vor, was da steht, für alle, die es lesen können. also diese Unterbrechung von diesem Pfeil in die rechte untere Ecke, da steht Gottes überfließende Gnade und Liebe, Doppelpunkt, sein Sohn als stellvertretendes Sühneopfer. Richtig, Formel, Sprache, aber versteht man. Und dann gehen da jetzt zwei Pfeile von weg. Der eine Pfeil, der geht nach links, nämlich der Mensch nimmt das im Glauben an und dadurch ist er in den Augen Gottes gerecht. Das ist eigentlich schon einfach. Wir brauchen eigentlich gar nicht viel mehr zu machen. Wir brauchen einfach nur, das im Glauben anzunehmen und dadurch sind wir in Gottes Augen gerecht. Es gibt aber auch andere Menschen, die das nicht tun und das beschreibt Paulus auch. Nicht direkt jetzt in den Stellen, die ich gerade genannt habe, aber an ein bisschen anderer Stelle. Nämlich Menschen, die das nicht annehmen, die versuchen, selbst zurechtzukommen. Das steht auf der rechten Seite. Und dann ist das so, dass dieser Mensch das Gute tun will, aber das Böse tut. In ganz vielen Fällen. Ja, in Römer 4 gibt Paulus ein Beispiel, wie das mit dem Glauben ist. Nämlich der Abraham, der als er schon sehr alt war, dann von Gott eine Verheißung bekommen hat, dass er Nachkommen kriegen würde, so viele wie Sterne am Himmel. Und er hat das wirklich im Glauben angenommen. Und so sollen auch wir so ganz ohne Zweifel das annehmen, was Jesus für uns getan hat. Also im Glauben annehmen, was Jesus getan hat. Dann in Römer 5 wird nochmal betont, dass die Gerechtigkeit vor Gott durch den festen Glauben daran erreicht wird, dass Gott seinen Sohn Jesus zur Begleichung unserer Schuld und unserer Gottlosigkeit in den Tod gegeben hat. Und danach aber auch wieder auferweckt hat. Und das alles zu einem Zeitpunkt, als wir noch der Sünde verfallen. Ja, also noch gar nichts wirklich von wissen. Und wer das glaubt und wer das tut, der hat Frieden mit Gott und ist nicht mehr Ziel des Zornes Gottes. Und dann passiert Folgendes, das hat der Paulus jetzt auch in Römer 5, Gottes Liebe wird mit dem Heiligen Geist in das Herz dessen ausgegossen, der das so glaubt. Und er ist dann mit Gott versöhnt. Also hier steht links, Gott gießt seinen Geist in diesen Menschen. Auf der rechten Seite geht es weiter mit, statt dass Gott seinen Geist in diesen Menschen gibt, dass die Sünde in diesen Menschen gibt. Dann kommt Römer 6, da steht drin, wir dürfen diese Gnade Gottes nicht als Freibrief dafür missbrauchen, weiter in der Sünde zu leben. Also wir sollen der Sünde keinen Raum mehr geben, damit sie nicht mehr über uns herrschen. Also das alles, was uns so einfach gemacht hat, dass wir jetzt einfach durch den Glauben vor Gott gerecht sind, das soll uns nicht dazu verleiten, dass wir sagen, ja, dann ist das sowieso alles egal, und dann kann ich ja leben, wie ich will, sondern gerade nicht. Wir sollen also das nicht als freiwillig missbrauchen. Und dann kommt der Römer 7 mit dem aktuellen Text, nämlich diese Stelle, die am Anfang stand, die ich vorgelesen hatte, dass an einen Toten keiner mehr Forderungen stellen kann. Also, wenn ihr euch mal vorstellt, da sitzt jemand im Stuhl und ist tot. Dem kann man sagen, was man will, und da passiert nichts mehr. Und genauso ist das mit der Sünde und mit dem Gesetz. Also wir sind für das Gesetz tot. Das heißt, diese Ansprüche des Gesetzes an uns, die sind nicht mehr relevant für uns. Wir sind frei vom Gesetz durch das, was Jesus für uns getan hat. Sodass wir jetzt zu Jesus gehören und für Gott Frucht bringen. Wir leben also nicht mehr unter der Flut des Gesetzes, sondern wir leben, und das sagt der Paulus jetzt auch wieder wörtlich, wir leben im neuen Wesen des Geistes. Und deswegen steht da, der Mensch lässt sich vom Gottes Geist leiten. Das ist so, das, was ich mal so umschreiben würde mit dem neuen Wesen des Geistes. Der andere Mensch aber, der das nicht angenommen hat auf der rechten Seite, in dem wohnt weiter die Sünde. Und der ist hin und her gerissen. Er will eigentlich das Gute tun und das Gesetz befolgen, er ist aber nicht fähig dazu, weil er durch die Sünde, die in ihm wohnt, immer wieder dazu verleitet wird, das Böse zu tun. So, wie ist jetzt unsere Situation? Wenn wir also den Römerbrief bis hierher richtig verstanden haben, dann betrifft das, was wir an uns festgestellt haben, nämlich, dass wir so oft auch hin und her gerissen sind, dass wir eigentlich was anderes wollen, als wir tun, das betrifft eigentlich den Menschen, der auf der falschen Spur ist. Also bei dem Grafik, der auf der rechten Seite läuft. Denn das Gute zu wollen, aber das Böse zu tun, gehört zu dem, der selbst versucht zurechtgekommen. Und in dem die Sünde noch wohnt, und in dem Text steht tatsächlich das Wort für wohnen, was dieses Wort für sich häuslich eingerichtet hat. Also in dem Menschen hat die Sünde sich häuslich eingerichtet, sie wohnt da noch richtig. Dieses zwanghafte Verhalten ist ein Zeichen dafür, dass in uns die Sünde sich noch häuslich eingerichtet hat. Zumindest mal, dass sie noch ein paar Zimmerchen hat. Und das finde ich schockierend, denn das bedeutet ja, wir sind auf der falschen Seite, wir sind auf der falschen Spur. Das geht uns ja wirklich ganz, ganz vielen von uns, eigentlich allen. Machen wir das mal konkret. Wer von uns will bewusst seinen Arbeitskollegen verletzen? Also wer nimmt sich morgens vor, ich gehe jetzt heute zur Arbeit und da werde ich den Herrn Sonso treffen und den verletze ich. Oder wer nimmt sich genau das gleiche morgens vor, wenn er seinen Ehepartner verletzt? Wer nimmt sich vor, heute möchte ich mal gerne meine Ehefrau verletzen? Oder wer sagt bewusst, ach meine Kinder, die will ich jetzt heute mal vernachlässigen. Oder wer sagt, nimmt sich morgens bewusst vor, heute will ich mal lügen. Oder heute will ich mal die Halbwahrheit sagen. Und trotzdem ertappen wir uns bei solchen Problemen. Und wir müssen dann diese zerstörerische Wirkung von dem allen auch erleben. Und das kann man auch auf die Gemeinde beziehen, wobei ich jetzt ein paar Beispiele genommen habe, die vielleicht mehr in unserer Gemeinde vorkommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber nochmal ein Beispiel. Wer hat sich bewusst vorgenommen, negativ über andere in der Gemeinde zu reden? Oder wer nimmt und sagt bewusst, ich will jetzt mal so empfindlich auf Kritik reagieren, dass sich keiner mehr traut, mir in Zukunft irgendwas zu sagen? Oder wer hat sich bewusst vorgenommen, über solche Kleinigkeiten sich zu ärgern, wie eine zu tief hängende Leinwand oder eine zu hoch hängende Leinwand oder ein zu lautes Schlagzeug oder zu viele englische Lieder im Lobpreis oder wenn Leute vor ihm aufstehen beim Lobpreis und er selber nicht aufsteht und dann nichts mehr sehen kann. Also wenn wir in Ruhe darüber nachdenken, dann wollen wir das alles nicht. Das Wichtige ist ja nicht, dass wir im Lobpreis wirklich jedes einzelne Wort noch auf der Leinwand sehen können, sondern das Wichtige ist, dass durch uns Menschen zu Jesus kommen. Und wenn wir das mal im Verhältnis sehen, dann ist es dann doch ein ganz anderer Stellenwert. Also wenn wir in Ruhe darüber nachdenken, dann ertappen wir uns dabei, dass wir das alles gar nicht wollen und wir tun es trotzdem. Und wir müssen dann auch diese zerstörerische Wirkung von dem allen erleben. Was heißt das also? Wir wollen das Gute, tun aber auch das Böse. Und damit finden wir uns auf der rechten Seite, wieder bei den Menschen, wo unter der Sünde stehen. Aber das kann eigentlich doch gar nicht sein. Denn wir haben uns doch alle, oder ich denke das mal, alle für Jesus bewusst entschieden. Wir haben doch alle im Glauben angenommen, dass er stellvertretend für uns die Folgen unserer Schuld und Gottlosigkeit getragen hat. Und dass wir jetzt vor Gott gerecht sind, das haben wir doch angenommen, das glauben wir. Und dann sind wir doch auf der guten Seite, auf der linken Seite. Oder nicht? Oder was stimmt jetzt? Was stimmt jetzt links oder sind wir rechts? Ich glaube, es gibt auf der richtigen Seite, nämlich auf der linken Seite, das ist nicht politisch gemeint. Nur weil das so grafisch dargestellt ist. Also es gibt auf der richtigen Seite einen entscheidenden Punkt. Nämlich, sich von Gott leiten zu lassen. Das ist dieser vorletzte Punkt. Sich vom Geist leiten zu lassen. Das betont der Paulus auch immer. Das wird in Römer 8 noch ein bisschen weiter geschildert. Aber meine Vermutung ist, dass das genau der Punkt ist, an dem wir hängen. Oder das ist genau der Kern. Wenn wir mal überlegen, wovon lassen wir uns leiten? Was bestimmt, was wir tun und denken? Dann stelle ich mal so in den Raum, und ich denke, das ist bei den meisten so, dass wir uns fast immer von unseren eigenen Planungen und Gedanken leiten. Also von dem, was wir uns denken. Und vielleicht auch noch viel häufiger als wir denken, von den sogenannten Bauchgefühlen. Also, wenn wir irgendwas entscheiden, dann machen wir das mehr so aus Gefühl raus. Und ich glaube, das ist in den allermeisten Fällen. Dabei gibt es aber, und zwar deswegen, weil der Heilige Geist da in uns wohnt, in uns eine Stimme, die uns leiten will. Nämlich die Stimme des Heiligen Geistes. Aber wir achten da nur ganz selten drauf. Und wir hören dann nicht hin und fragen auch gar nicht. In vielen Fällen fragen wir gar nicht, sondern wir ja, wir leben einfach so nach unserem Gefühl. Und das bedeutet, wir leben nicht im Geist, wie das in Römer 5 ausgedrückt wird. Und damit rutschen wir dann auf die rechte Seite rüber. Ich würde mal Richtung Athen symbolisiert. Also bei uns hat alles bestimmt. Und wir sind bis dahin gekommen, dass Gott wirklich seinen Geist in uns ausgegossen hat. Und dann werden wir aber doch wieder zu Leuten, die selbst zurechtkommen wollen. Die also gar nicht so richtig darauf hören, was Gott sagt. Wenn wir das merken, dass wir dahin gekommen sind, wieder auf diese Seite, dann müssen wir uns überlegen, was können wir tun, um da wieder rauszukommen. Und da kann das ein Warnhinweis sein. Also diese Situation, die wir vorhin im Anspiel gemerkt haben und die wir auch oft kennen, dass wir also Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen, das kann für uns wie so eine Art Wecker sein, der uns aufrüttelt und sagt, stopp, jetzt bist du gerade wieder auf dem falschen Weg. Und dann müssen wir reagieren. Da gibt es zwei Schritte. Der erste Schritt ist, dass wir das, was sich dann so an Sünde wieder eingenistet hat, dass wir das ausschmeißen. Dass wir das also bekennen, dass wir auf Gott gehen und wir das bekennen. Und dass wir das ausschmeißen. Und wenn sich dann auch Süchte zum Beispiel eingenistet haben sollten, dann müssen wir dafür sorgen, dass die eben rausfliegen. Das heißt, wir müssen uns auf den Moos sagen und das macht man am besten auch mit ihnen zusammen. Also erstmal klar Schiff schaffen. Sünde bekennen und rausschmeißen und ja. Und wenn das erfolgt, dann geht es darum, dass wir uns dann wieder neu darauf einlassen, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Das habe ich jetzt mal wieder irgendwie so grafisch versucht darzustellen. Also, dass wir dann wieder umswitchen und sagen, wir wollen doch, dass Gottes Geist uns bestimmt, dass er uns leiten kann. Und wie das geht, das will ich mal ein kleines Beispiel geben. Das geht nämlich manchmal ganz anders als denken. Ich habe mir seit einiger Zeit vorgenommen, dass ich bewusst auf dieses leise Reden des Geistes hören will, achten will. Und ich merke, dass das mir noch viel weniger, viel zu selten gelingt. Also ich möchte das wirklich da noch weiter lernen. Das ist ein großes Bewusstsein. Vor einiger Zeit hatte ich mir das auch mal wieder ganz bewusst vorgenommen. Also manchmal muss man sich da auch selber wieder dran erinnern. Und hatte Gott gebeten, dass er deutlich durch seinen Heiligen Geist zu mir spricht. Und an einem dieser Wochentage war ich im Büro gewesen, in dem ich nebenher auch arbeite. Und wo ich zu der Zeit unter Zeitdruck an einem Projekt gearbeitet hatte. Und ich hatte mir vorgenommen, dass ich mir an dem Abend Arbeit mit nach Hause nehmen will. Obwohl eigentlich in meinem Terminkalender stand, ich sollte die Predigt für den Sonntag vorbereiten. Und als ich gerade dabei war, meine Sachen einzupacken, die ich in Arbeit mitnehmen wollte, hatte ich das Gefühl, dass der Geist Gottes sagt, nee, pack die Sachen lieber nicht ein. Und da habe ich so verstanden mit dem Hintergrund, ja, bereits lieber die Predigt jetzt. Und es hat mir etwas Mühe gemacht, weil die Arbeit jetzt Termin war und weil ich es eigentlich machen wollte. Aber ich habe dann gesagt, okay, mache ich. Dann habe ich die Sachen doch nicht eingepackt und so liegen lassen und bin in die Tiefgarage zu meinem Auto gegangen. Und da hatte ich den Eindruck, dass der Heilige Geist wieder redet und diesmal aber sagt, nimm dir die Zeit heute Abend nicht für die Predigt, sondern für deine Frau. Denn das ist wichtig, mit dir mal Zeit zu finden. Und dann habe ich das gemacht. Wir haben also einen Abend gehabt, in dem wir einfach mal ganz zwanglos miteinander reden konnten und dabei sind so viele wichtige Dinge rausgekommen und so, was das für unsere Beziehung so wichtig war, dass das genau richtig war. Also was ich damit sagen will, wenn wir hinhören, dann hören wir in uns die Stimme des Heiligen Geistes und vor allen Dingen, wenn wir ihn bitten, dass er zu uns kommt, dann hören wir diese Stimme. Und dann geht es darum, dass wir dem auch folgen. Also das ganze Fazit von dem All ist, wir müssten Menschen werden, die sich von dem Geist Gottes leiten lassen. Auf der linken Seite habe ich das extra mal hellgelb markiert.